Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bärstich Podcasts. Es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass du eingeschaltet hast, um eine weitere Person aus unserer Gemeinde etwas besser kennenzulernen. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, denn heute zu Gast ist eine, wie ich glaube, sehr spannende Person mit einigen interessanten Geschichten. Irene Rosenfeld ist heute hier. Irene, schön, dass du da bist.
Danke, 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 dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen. Wir starten doch mal damit, dass du dich einmal kurz vorstellst, Irene. Wer bist du?
Eine stinknormale Oberbergerin, aber eine, die Jesus liebt. Das bin ich. Und die Jesu Nähe sucht.
Das ist eine schöne Selbstbeschreibung. Wie kommt es, dass du bei uns in der Gemeinde bist?
Das war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, weil im Laufe der Jahre meine besten Freunde gegangen sind und auch meine Geschwister. Ich bin als Einzige geblieben und habe mich bewusst entschieden, hier zu sein.
Natürlich ist so eine Entscheidung, welcher Gemeinde schließe ich mich an, wo ist mein geistliches Zuhause, geht ja erst recht so die Frage vorab, woran glaube ich eigentlich? Und offensichtlich hast du dich entschieden, an Jesus zu glauben. Mich würde interessieren, wie war deine Entscheidung? Wie hast du Gott kennengelernt?
Das ist ein sehr langer Weg. Ich habe Gott abgelehnt als Jugendliche und kann mich auch erinnern, dass ich meinem Vater immer wieder so an den Kopf geworfen habe. Also für mich ist das nichts. Und das war mir alles zu eng gestrickt und ich wollte leben. So normal leben, aber eben leben und ein bisschen Freude haben. Und es wird immer gepredigt von der Freude im Herrn, aber auf mich wirkte einiges ziemlich depressiv, was natürlich auch ja, kulturgeschichtlich erklärt werden kann, aber trotzdem war das so. Und wie es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich mich für ein Leben mit Gott entschieden habe, ist, dass ich eine Veranstaltung besucht habe, die eben nicht von irgendeiner Gemeinde, mit der ich zu tun hatte, organisiert wurde. Und da hat es mich mitten ins Herz getroffen und da habe ich gewusst, jetzt spricht Gott zu dir und heute ist der richtige Tag, um eine klare Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich eine dafür getroffen.
Also das für dich eher der Weg war, ne? Man hört ja raus zu sagen, ja, ich bin irgendwie christlich sozialisiert, ne?
Ja,
Hatte auch Familie in
aber
der
es ist
Gemeinde.
genau. Und das hat mich alles angewidert.
Das ist seine Zeit gebraucht hat, auch irgendwie in sagen wir, Reaktanz oder in bewusst der Ablehnung, um sich nochmal klar zu entscheiden, was ist der Weg, den ich gehen möchte. Und da war es für dich letztendlich der Weg zu Jesus.
Ja, kann man vielleicht so sehen. Ich glaube, das, was damals ein großer Punkt war, war, dass ich das Gefühl hatte, dass sehr viel über Äußerlichkeiten entschieden wird. Man hat, es sah halt immer so aus, wenn einer so und so angezogen ist, liebt er Jesus nicht. Wenn einer dies und das macht, liebt er Jesus nicht. Wenn einer den und den Beruf hat, dann kann er schon gar nicht zu Gott gehören. Und für mich war das eine richtige Offenbarung, als ich verstanden habe, Gott befreit auch von solchen Dingen. Und ich bin das vollkommen losgeworden. Ich bin zwar noch geprägt, natürlich, das sind wir alle, aber für mich ist jetzt nicht mehr wichtig, das Optische ist einfach nicht mehr wichtig. Gott guckt auf dein Herz. Natürlich gehe ich, versuche ich mich, was weiß ich, angemessen zu kleiden oder so, ne? Nicht, da nicht zu übertreiben, aber Gott guckt auf mein Herz, dem ist das stinknormal, egal wie perfekt christlich das Äußere aussieht. Darum waren die Pharisäer ja auch so schlecht bei ihm dran. Der hat die haben ja alles gemacht, alles nach bestem Wissen und Gewissen und perfekt gebetet. Und selbst das ist ja ein Kriterium. In der Bibel habe ich dann gefunden, man soll im stillen Kämmerlein beten. Da war ich erstmal ganz schön verblüfft.
Also du musstest dich dann gezielt auch von den Themen lösen, die dich so viel beschäftigt haben und die du auch so problematisch wahrgenommen hast, ne? Sozusagen, irgendwie war das sehr, sehr
Jahre,
oberflächlich. Und
ja.
davon hast du dich dann erst lösen müssen und festgestellt, dass Gott eben davon befreit.
Ich habe im Grunde genommen die ersten Jahre damit verbracht. Das sind dann teilweise so simple Beispiele. Wir durften beispielsweise nicht mit offenen Haaren in den Gottesdienst. Habe ich in der Bibel aber nicht gefunden. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich mache einen Zopf, aber nicht einen, sondern drei. So, und so wollte sie mich nicht in den Gottesdienst gehen lassen. Und später, Jahre später, hat sie mir gesagt, dass das auch für sie ein Wendepunkt war, weil sie verstanden hat, wir fokussieren uns zu sehr auf Äußerliches. Sie lebte ja ihren Glauben und war ist für mich in sehr vielen Bereichen ein großes Vorbild. Aber wir alle müssen uns weiterentwickeln in solchen Dingen. Wir können nicht sagen, wir sind heute gute Christen und in 2 Jahren sind wir es immer noch.
Also dass auch Gemeinde einen gewissen Entwicklungsprozess hat. Ne? Und man vielleicht irgendwie aus gewisser Zeit eine gewisse Prägung mitnimmt und dann immer wieder neu reflektieren muss. Und du hattest ganz klar schon gesagt, an der Bibel orientiert. Ja. Für dich war es der Weg zu prüfen, zu sagen, ich schaue in die Bibel und was finde ich da? Und wenn es das bestätigt, dann gut, dann gehe ich den Weg weiter. Und wenn nicht, dann schaue ich, okay, was sagt es denn für mich?
Und du sagtest gerade Gemeinde oder Entwicklung. Die Gemeinde ist immer so weit, wie ihre Mitglieder weit sind. Ne? Und wenn wir als Mitglieder uns absolut nicht drum scheren, wie es sich mit unserer geistlichen Entwicklung verhält, wird es der Gemeinde auch nicht gut gehen.
Ja, ziemlich traurig. Ja.
Oder wir bleiben in der Entwicklung halt. Also auf dem Level bleiben geht gar nicht, wir gehen dann zurück.
Man würde ein bisschen eingehen, ne? Bildlich gesprochen.
Ja.
Die Pflanze, die eingeht.
Ja. Gibt ja viele Gemeinden, die da irgendwann immer weniger junge Menschen hatten und so deswegen, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben, unter anderem.
Vielleicht mal eine Frage dazu. Also die Gemeinde ist immer so weit, wie auch die einzelnen Mitglieder, ne, so auf geistlicher Ebene gesehen. Wenn du jetzt siehst, dass da vielleicht jemand ist, der ganz offensichtlich vielleicht etwas tut, was, sag ich mal, so gegen die Bibel spricht oder wo du sagst, das kann so nicht richtig sein, sprichst du das dann auch einfach so an oder wie machst du das?
Also ich habe zwischendurch schon mal Gespräche gesucht, aber das sind dann eher Menschen, die mir nahestehen. Ich bin jetzt keine, die zu irgendeinem Mitglied hinginge und sagen würde, du, ich habe das festgestellt oder so. Ne? Aber auch unter anderem, weil ich das nicht als meine Aufgabe sehe, obwohl die Bibel ja sagt, man soll mit jemandem zusammen hingehen und so weiter und so fort. Ich sehe andere Bereiche als meine Aufgabe und ich denke, jeder Christ hat so seine Schwerpunkte. Ich habe in den letzten Jahren einiges aufgearbeitet an meinen Schwerpunkten, habe immer so Themen gehabt, die sehr wichtig waren und an denen ich gearbeitet habe. Thema Vergebung zum Beispiel, das wissen alle, die mich kennen. So in den letzten 12 Jahren, also vor 12 Jahren habe ich damit gestartet und es waren halt immer bestimmte Themen. So, und das Thema war jetzt keins, das mir auf der Seele brannte, dass ich jetzt anderen Leuten hier die Meinung sagen soll, oder?
Das Ermahnende.
Nee.
Das weniger.
Ich sag schon, wenn das Gespräch so, sich so entwickelt oder man zusammen ist und man auf dem kommt, da habe ich schon klipp und klar gesagt, was die Bibel zu dem oder dem sagt. Aber jetzt nicht. Ich möchte andere nicht nach meinen Maßstäben rasieren. Ja.
Deine Maßstäben messen.
Ich will missionieren durch Liebe, durch Wertschätzung, durch die Bibel sagt, wir sollen an unserer Liebe zu erkennen sein. Und das finde ich, ich will echt nicht arrogant klingen und ich mache da selber Fehler, aber ich finde, das ist ein sehr großes Problem oft. Weil wir zu viel mit der Bibel um uns schwingen, anstatt mit Liebe auf die Menschen zu
Liebe
gehen.
Liebe zu handeln, also zu sagen, ne, einfach nur mit der Bibel wäre irgendwie sehr, mit dem Wort, aber zu sagen, die Tat dazu?
Ja, kann ich nicht so direkt sagen. Das muss ja auch, wenn sich das widerspricht, wenn wir von der Liebe reden, wie es halt in der Bibel steht, aber ich kenne persönlich Beispiele, wo die so richtig zerstritten sind in ihrer Nachbarschaft. Und wenn die dann jeden Sonntag in die Kirche gehen und von der Liebe reden, wer wird da jemals bereit sein, zuzuhören oder sich zu verändern? Aber mein Job ist ja nicht, diese Leute oder diese Gemeindemitglieder jetzt zu kritisieren oder was. Ich habe das nur für mich entschieden, das ist genau, wie ich nicht sein möchte. Ich möchte durch Liebe und Wertschätzung auffallen, wenn ich mit Menschen, die aus unserer Sicht Gottes fern sind, umgehe.
Das ist cool, das ist ein guter Gedanke. Ist das irgendwie, also du du sagst, du möchtest das so machen. War das irgendwie so eine Entscheidung, die du irgendwann getroffen hast und dass du dir dann immer wieder gesagt hast, ich möchte dieser Person jetzt ganz bewusst mit Liebe begegnen? Oder betest du da irgendwie für, dass du irgendwie so diese Gabe hast, sage ich mal, das zu tun?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Also es war eigentlich so, ich war selbstständig, habe von zu Hause aus gearbeitet und in meiner Selbstständigkeit brauchte ich, also wenn das ein guter Auftrag war, hat mir ein Auftrag pro Woche gereicht. Das heißt, ich habe nicht so viel laufende Kundschaft gehabt. Und ich kann mich erinnern, dass ich da so an unserem Wohnzimmerfenster gestanden habe und gesagt habe, Jesus, also mit mir kannst du gar nicht, über mich kannst du dich bestimmt nicht freuen. Wem erzähle ich schon von Jesus? Die meisten, mit denen ich zu tun habe, sind Christen. Ich war damals in einem Sportkurs, wenn man da Volleyball spielt oder läuft oder was auch immer, da japst man ja auch nicht gerade das Vaterunser runter oder so. Ne? Ja. Und dann habe ich irgendwie gesagt, also wenn das irgendwie machbar ist, dann schick mir heute jemanden, dem ich ein auf irgendeine kreative Weise also meinen Glauben bezeugen kann. Oder gib mir Ideen. Und so hat das dann angefangen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe mehr Ideen bekommen, als ich umsetzen kann. Und dass Gott das wirklich, also dieses Gebet wirklich ernst genommen hat. Ich bin zum Beispiel, als ich vor 4 Jahren in der Klinik war, ich habe da jeden Tag, also ich hätte abends wirklich mein Tagebuch vollschreiben können, habe ich jetzt nicht gemacht, aber hätte ich ja einfach machen können, weil ich buchstäblich jeden Tag Chancen hatte. Da ist man ja nicht beschäftigt mit Kochen, mit sonst was, ne? Da habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, wo kann ich Zeugnis sein? Und da sind so viele spannende Situationen entstanden, das war einfach nur atemberaubend schön. Atemberaubend schön, das hat mich richtig... Das hat mich noch 2 Jahre danach begleitet, dass Gott das so ernst genommen hat. Auch solche Sachen, ich habe gebetet, nimm mir jede Menschenfurcht, egal wo ich bin, lass mich vergessen, welche Position dieser Mensch in der Gesellschaft einnimmt. Ne? Dass ich halt trotzdem respektvoll mit diesen Menschen umgehe, ist ja klar, möchte ich mit jedem, möchte ich auch mit dem Landstreicher, nicht unbedingt mit unserem Kanzler. Und das ist tatsächlich eingetroffen. Ich hab absolut keine Menschenfurcht mehr. Ich sage, das ist das Erste, was Menschen von mir kennenlernen. Ganz egal, ob ich jetzt beim Vorstellungsgespräch bin, ob ich in der Klinik war, ob ich bei Ärzten bin. Wenn ich mich vorstellen muss, das ist ja nicht immer so, dass man sich vorstellen muss, aber dann sage ich meinen Namen. Und das, was an mir außergewöhnlich ist, ist, dass ich mein Leben nach den Wertmaßstäben der Bibel ausrichten möchte und ausrichte. Und ich liebe Jesus. Also wenn ich weiß, ich habe gar keine Zeit, sage ich, ich heiße Irene und ich liebe Jesus. So, und da sind schon so viele Gespräche entstanden, das ist immer wieder neu erstaunlich. Ich zwänge es keinem auf. Ich habe ja auch auf der Arbeit Kollegen, die wissen, dass ich gläubig bin, aber ich würde die jetzt nicht belagern und nerven und damit,
Nicht dort, wo es nicht irgendwie auf offene Ohren stößt, ne? Aber dieses...
Ich versuche das als Lebensstil an die Menschen zu bringen.
Ganz authentisch, ne, zu sein, ja, weil das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von mir ist. Ne? Weil das Grundlage meines Ichs ist, ganz authentisch nach außen zu leben.
Genau. Und das ist auch sehr spannend, weil jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwo hinkomme und niemand weiß, zu wem ich gehöre, ne? Das war auch so ein Wendepunkt. Als ich beschlossen habe, dass das Erste, was die Leute von mir erfahren werden, dann hat man schon die Basis gelegt, dann weiß jeder Bescheid, wo er mich einordnen muss. Das ist vielleicht auch eine Schublade, aber damit kann ich jetzt leben. Und das war erstaunlich. Da war ich wirklich mehr als verblüfft, als ich festgestellt habe, das geht mir unfassbar gut damit.
Finde ich total spannend, weil ich vielleicht jemand bin, kommt mein Selbst. Geständnis hier. Ich glaube, ich hänge viel an Menschenfurcht.
Ne? Ja, und das ist es, ne?
Und ich bin das total ist deswegen finde ich total spannend. Du sagst, für dich war das auslösend so ein Gebet und ganz klar zu sagen, befreilich. Gott, nimm mir die Menschenfurcht.
Ja.
Und mich würde interessieren, wie genau sah das dann für dich aus? Auch zu sagen, gab es direkt so eine herausfordernde Situation? War das etwas, was du immer wieder gebetet hast und dann irgendwie gemerkt hast plötzlich, nach einiger Zeit, oh, irgendwie hat sich was bei mir verändert?
Also gerade zum Thema Menschenfurcht, das hat sich über Nacht verändert. Spannend. Aber leider, muss ich dazu sagen, ist das nicht bei allen Gebeten so. Es gibt Gebete, wo man 25 Jahre hinterher ist. Aber gerade das Thema Menschenfurcht, das hat mich fassungslos gemacht. Mhm. Ich bin das wirklich über Nacht losgeworden. Ich habe teilweise Kontakt mit Menschen, die wirklich, ja, wir sagen, in der Gesellschaft, die es in der Gesellschaft zu etwas gebracht haben und so. Und wo ich früher immer so gedacht hätte, ja, die könnten mich für naiv halten, die könnten mich dies, das, jenes. Dann halten die mich halt für naiv. Mhm. Das ist okay, die dürfen mich für naiv halten. Und das Interessante ist auch, dass ich seltsamerweise eher selten auf hundertprozentige Ablehnung stoße. Mhm. Ist auch schon passiert. Und das waren alles Situationen, die ich im Nachhinein interessant finde, wo ich immer noch schmunzeln muss, wenn ich daran denke.
Spannend, dass du sagst, du musst schmunzeln, wenn du daran denkst. Und das ist nicht etwas, wo du im Nachhinein denkst, Hilfe.
Nee,
da hat jemand irgendwie sehr negativ auf mich reagiert.
Nee. Ja, ich gehe davon aus, dass die negativ reagieren, weil negativ zu reagieren ist immer noch besser als gleichgültig zu reagieren, weil ich mir dann sage, dann passiert ja was in seinem Inneren. Sonst könnte er ja sagen, ja egal, die ist halt so eine komische Nudel. Ja. Ist mir doch egal, was die glaubt oder so, ne? Und das sind schon erstaunliche. Das verändert einen einfach, ne? Wenn man dann sieht, alles, wofür ich gebetet habe in den letzten Jahren, wo ich so gesagt habe, so ab heute lebe ich radikal mit Jesus, aber radikal im Sinne von hundertprozentig durchzogen. Ne? Mhm. So, seitdem sind Dinge passiert, die ich einfach nicht mehr beschreiben kann. Ich habe ein Gebetstagebuch, da habe ich rechts aufgeschrieben, wofür ich bete und links was eingetroffen ist. Und wenn man dann 2 Jahre später mal so durchblättert, ist man einfach nur erstaunt, weil viele Gebete, die erfüllen sich ja schleichend und dann stellt man aber fest, das war mal ein Problem, das ist doch schon längst vom Tisch, habe ich echt dafür mal gebetet? So, und das hat mir nochmal so richtig vor Augen geführt, es macht Sinn, so ein bisschen das so ein bisschen im Blick zu halten. Und es macht auch Sinn, es ernst zu nehmen, wenn die Bibel sagt, dass das Gebet halt wichtig ist. Dass wir das Wichtigste, dass wir das halt nicht vernachlässigen sollen. Selbst wenn wir jetzt mehr stille Beter sind und nicht so in der Gemeinde laut beten können oder solche Sachen. Und was auch eine große Folge ist generell, so zum Thema Glauben generell, ist, ich habe meinen Kindern, ich weiß gar nicht, ob das hier hingehört, von Anfang an gesagt, mit Büchern ist das so und generell zum Thema Glauben, alles, was du glauben möchtest, muss man erstmal in der Bibel nachschlagen und kontrollieren. Mhm. Weil man sonst halt sehr viel an Menschen denke, an Kultur oder was als Glaube verkauft bekommt, ne?
Also erstmal das so als Prüfungsgrundlage, ne? Mit allem, Bibel, was ich an Wissen, an Inhalten konfrontiert werde. Das ein bisschen durch das Sieb der Bibel laufen lassen.
Ja, lass das. Überprüf das.
Was geht durch. Ne?
Genau, überprüf das. Also es ist ja schon schön, wenn man aufmerksam zuhören kann. Ich höre sehr gerne zu, besonders wenn einer dann so richtig sich mit einem Thema befasst hat und so weiter, ne? Aber genauso.
Und hol deine das Gute, ne?
Genau, genau. So ein kurzer Satz, aber der verändert ja ein ganzes Leben.
Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, also zu sagen, die Wichtigkeit von Gebet, ne? Und du hast ein Gebetstagebuch zumindest phasenweise geführt oder führst es immer noch. So eine Grundweisheit, die du auch an deine Kinder weitergegeben hast, ne? Alles eben auf Grundlage der Bibel zu betrachten und dort einzuordnen. Gibt es noch mehr Beispiele dafür, wo du sagst, ja, das sind so kleine Dinge, wo Glauben im Alltag ganz deutlich wird. Ob es jetzt an so Grundsätzen ist, wie man Dinge sieht, gibt es noch oder gibt es konkrete Dinge, die du tust, wo du sagst, die dein Glaubensleben total bereichern?
Also generell ist das ja ein Prozess. Manchmal macht man etwas jahrelang, ohne zu merken, dass es sich eigentlich mit dem Wort Gottes nicht verträgt. Aber ich bin sehr offen dafür, dass Gott mir auch weiterhin zeigt, wo ich was verändern sollte. Und manchmal ist das ja auch sehr schmerzhaft, empfinde ich so, wenn man sich so an eigene Macken gewöhnt und das gar nicht wahrnimmt, dass das gar nicht so unbedingt passt. So, ne? Aber jetzt habe ich gerade meinen Blackout, Alina. Sag mir nochmal deine Frage.
Genau, was konkrete vielleicht Dinge sind, die du tust, die dein Glaubensleben bereichern. Ne? Also du hattest das mit dem Gebetstagebuch erwähnt oder wie du mit deinen Kindern umgehst. Ja, okay. Wo in welchen Facetten gibt es Dinge, die du tust oder gezielt anwendest, weil sie dir im Glaubensleben gut tun?
Also was ich seit Jahren schon mache und sehr regelmäßig, ich mache meine stille Zeit morgens vor der Arbeit. Und meines Wissens bin ich in den letzten 4 Jahren keine 2-mal aus dem Haus gegangen ohne Gebet oder stille Zeit. Und da auch sehr bewusst, ich konzentriere mich da sehr bewusst darauf, Verletzungen loszulassen zum Beispiel. Mhm. Das ist nun mal so, wo Menschen aufeinander stoßen, kann das auch schon mal so sein, dass man selber andere verletzt. Da kann ich so gläubig sein, wie ich will. Das passiert mir ganz sicher und auch ungewollt. Ja. Ne? Oder dass man von anderen irgendwie nicht so behandelt wird, wie man das gerne hätte. Mhm. Und das ist etwas, was auch einen gigantischen Einfluss hatte. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass in meinem Inneren habe ich den Eindruck, als sei ich nicht mehr die Irene, die ich vor Jahren war. Als wären diese letzten 10 Jahre, sag ich mal, mit Vergebung hat vor 12 ungefähr, als wär das eigentlich mein Leben. Ja, obwohl das teilweise unfassbar anstrengend war, weil zum Beispiel das Thema Komfortzone verlassen. Mhm. Ich habe Gott gesagt, okay, zu bestimmten Themen, ne? Mhm. Was weiß ich, meine Selbstständigkeit, ich habe die geliebt. Ja. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass da was passiert. Ich wusste nicht, soll ich aufhören, soll ich nicht aufhören, was mache ich und so. Und irgendwann habe ich da gestanden und habe gesagt, Jesus, ich bin bereit loszulassen, egal was du mir sagst, ich mache es. Nur mit meiner Familie zusammen, wenn er mir jetzt gesagt hätte, ich soll nach Afrika oder so, das hätte ich jetzt nicht so gern gewollt, aber mit Familie zusammen. So, und was passiert? Ich bin erstmal krank geworden und danach bin ich gerade aus der Klinik und habe einen steifen Arm bekommen. Und zwar für Monate. Ich war bis vor kurzem noch in Behandlung, das ist schon 4 Jahre her. Ja. Und ich konnte den wirklich, ich konnte noch nicht mal den Reißverschluss vom Rock so zumachen, weil man den gar nicht knicken kann, weil der so biegsam ist wie Edelstahl. Da ist man erstmal. Mein Mann musste mir helfen beim Anziehen, solche Sachen. Ne? So, und dann war schon klar. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus, also lass mir noch den anderen Arm. Ich habe es schon verstanden. Ne? Mhm. So, dann habe ich halt meine Selbstständigkeit aufgegeben, weil das
für mich halt schwer, ne?
Ja, das ging gar nicht. Im Grunde genommen kannst du gar nichts mehr machen. Ja. Wie willst? Ich meine, man lernt natürlich, ne? Manches, aber es war unfassbar schmerzhaft, körperlich und auch so seelisch war ich irgendwie entspannter, weil ich vorher Ja gesagt habe, ne? Aber hätte ich dann Nein gehabt, wäre das wahrscheinlich genauso schmerzhaft gewesen, seelisch. Und das Thema Komfortzone zu verlassen und auf Gott zu vertrauen, dieses Thema Gottvertrauen, das ist gigantisch. Es ist wirklich so, Gott zwingt einen ja nicht. Er wartet und lässt einen in dem Tempo gehen, wie man selber gehen kann. So, und jetzt habe ich ihm irgendwann gesagt, okay, ich springe ab. Ich habe voll die Angst. Ich traue mich überhaupt nichts, aber ich springe ab. Das war mit einigen Themen so, wo ich wirklich vorher gedacht habe, das geht schief. Du traust mir viel zu viel zu. Das geht schief, aber ich mach's.
Ja. Also wo es für dich immer wieder bewusst auch ein Training war, zu sagen, und ich hinterfrage Dinge und dann lasse ich mich von Gott herausfordern. Ne? Du sagst, in den ganz verschiedenen Themen, aber immer wieder eine offene, vielleicht ein Stück weit selbstkritische Haltung, ne? Also auch offen dafür sein, korrigiert zu werden. Du sagst, das war vor allen Dingen die letzten 10 Jahre, wo ganz, ganz viel bei dir passiert ist, dahingehend. Das finde ich total spannend zu hören, wie du so in den verschiedenen Bereichen und den verschiedenen Themen immer wieder neu dich hast herausfordern lassen. und was das mit dir gemacht hat, dass du sagst, ja, irgendwie bin ich nicht mehr die gleiche Irene.
Nö, bin ich auch nicht. Das Interessante ist ja auch, dass wir sehr viele Antworten im Grunde genommen in der Bibel haben, aber erst darauf aufmerksam werden, wenn wir in Bezug auf das Thema im Schlamassel sind. Ne? Ich habe gerade zum Thema neue Berufswahl und so weiter, ne? Da habe ich mir damals oder vor einiger Zeit mal die Bibel rausgeholt und mal die Stellen so gesucht, wo Menschen wirklich herausgefordert waren. Josef zum Beispiel, ne? Was war der vorher? Überhaupt nichts. Der war ja auch nicht, vermutlich auch nicht sehr gebildet da auf irgendwelche, was hat er gemacht?
Als Hirtenjunge.
Zu Hause, ja, als Hirtenjunge. So, ist der Helfer des Pharaos geworden, ne? Und es gibt ja einige solcher Stellen, wo du denkst, oh hoppla, David, genau das Gleiche, war nachher König, ne? Und den die zu allerletzt ausgewählt hätten da, ne? Mussten sie noch von der Weide holen oder vom Feld. Vom Feld. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Gott das schon damals so oft praktiziert hat und den Leuten geholfen hat, wenn die sich auf dieses Komfortzone verlassen eingelassen haben, dann mache ich das jetzt auch. Ich sage immer ja, wenn du willst, dass ich ja sagen soll. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das ist ja auch alles so ineinander verschachtelt. Ich sag mal, das Thema Mission leben oder Mission als Lebensstil, dieses Komfortzone verlassen, weil man weiß, Gott will einen beschenken, aber man muss ja auch bereit dafür sein. Man kann ja auch sagen, nee, Gott, ich fühle mich sehr wohl, so wie es ist. Ich habe Angst. Ich habe auch oft Angst gehabt. Oder nicht die klassische Angst, aber so diese Stressgefühle.
Sozusagen ist das, wie unsere Haltung dann ist, ne? Ob ich mir selbst einen kleinen Rahmen stecke und sage, okay Gott, ja, so innerhalb diesen Rahmens ja, ne? So, oder sage, okay, ich öffne und ich schaue, was du mir in die Hand legst.
Ich habe mir einfach gedacht, ich sag ja und wenn es nicht klappt, merke ich das ja. Also ich sage jetzt ja, Jesus, ja, ich mach's. Wenn es nicht klappt, sehe ich das früh genug. So. Und dann ist man echt erstaunt, was man alles mit Gottes Hilfe auf die Beine stellen kann. Ja.
Ja, es ist eben zu sagen, ich muss nicht immer aus meiner Kraft und aus meinem Mut heraus.
Der Satz, jedes christliche Kind kennt das, ne? Aus der Kraft Gottes schaffen wir das. Das war so anonym. Aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Weil ich das in den letzten...
Es hat Leben bei dir bekommen.
Ja, absolut.
Du hattest vorher auch nochmal oder mehrfach schon angesprochen, dieses authentische Zeugnis sein. Ne? Ohne Menschen, um mich sonst zu sagen, ich bin da und mit den Menschen, mit denen ich in Beziehung bin, kann ich authentisch meinen Glauben leben. Wie sieht das im Alltag auch so für dich aus? Was sind so die kleinen Dinge, wo du besonders Augenmerk drauf hast, um zu sagen, gerade weil ich authentisch meinen Glauben nach außen leben will, tue ich diese Dinge und ich stecke da nicht mein Licht unter den Scheffel.
Also eigentlich glaube ich, dass wir als Christen gar nicht in dem Sinne arbeitslos werden können, weil jeder Mensch in unserer Gesellschaft sehnt sich nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach wahrgenommen werden und so weiter. Und da kann man noch und nöcher Beschäftigung finden, wenn man das möchte. Und es kommt ja auch noch darauf an, was einem liegt. Ich habe eine sehr liebe Schwägerin, die sehr viel für andere gekocht hat zum Beispiel. Ne? Das hat sie gern gemacht, das macht sie auch sehr gut und sehr lecker. Gut, das ist jetzt etwas, was ich nicht unbedingt für jemand Kranken machen würde. Ne? Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung ist, todsimples Beispiel, ich war mal auf einer Frauenveranstaltung und bin bewusst alleine hingegangen, nicht mit meiner Freundin, und habe zu Jesus gesagt, zeig mir, neben wem ich mich hinsetzen soll, und habe mich dann neben die Person hingesetzt. Und was habe ich dann nach der Veranstaltung erfahren? Die hat mir gesagt, sie wollte nach Hause gehen, weil sie so alleine da gesessen hat. Es sah für sie so aus, als wären alle mit Freundinnen gekommen und sie hätte jetzt so heimatlos da mitten im Raum gesessen und gewartet, dass die Veranstaltung beginnt. So, und dann, das sind so Momente, wo du denkst, kann das Zufall sein? Das ist doch kein Zufall. Ich höre oft von Menschen, die mit Glauben jetzt nicht so viel anfangen können. Mhm. Oh, Irene, bild dir jetzt nichts ein, das war Zufall. Mhm. Ja, das, ich sage mal, das, von mir aus kann das Zufall sein. Aber in dem Sinne, dass es mir zufällt, weil ich eben Gott gehöre und der mir das so aufs Herz gelegt hat, setz dich da und dahin. Und wenn du auf so einer Veranstaltung bist mit, ich sag jetzt mal, 200 Leuten und du dich gerade neben die eine Person setzt, mit, wo du sonst nicht, mit der du sonst gar nicht so sehr viel zu tun hast, dann ist das doch ein seltsamer Zufall. Eine, ja, solche Sachen eben, ne?
Albert Einstein hat mal etwas in der Art gesagt, dass Zufall Gottes Art ist, anonym zu bleiben.
Genau, genau, genau. Ja, ja.
Also für dich einmal so der Punkt, grundsätzlich höre ich jetzt so raus, eine Offenheit für Gottes Handeln zu haben.
Ja.
Also irgendwie auch mit Gott zu rechnen, zu sagen, wenn ich an einen Ort gehe, wo ich glaube, dass ich andere Menschen bereichern kann, dass ich sie, du sagst es, ne, so ihre Nöte sehen, ne, dass ich ihnen begegnen kann als Gottes verlängerter Arm. Dafür grundsätzlich so eine offene Haltung zu haben, sowas ganz, ganz präsent zu haben, wo immer du hingehst.
Da muss man ja auch, wir sind so oft verstrickt in all diesen, im Alltag, sag ich mal, gedanklich. Ne? Man muss da ja auch so eine gewisse Offenheit überhaupt entwickeln und mitbringen. Ich habe das schon so oft gehabt, ich weiß hier zum Beispiel, ich bin mal hier zu Fuß lang gegangen, hier oben, ihr kennt die Strecke, ne? Vom, da eine Bushaltestelle, ne? Und da habe ich eine Landstreicherin gesehen oder jemand, der anders aussah, sag ich jetzt mal. So, dann, und wir waren aber aufgebrezelt für irgendeine Veranstaltung, jetzt nicht für Gottesdienst, ich weiß nicht mehr wofür, aber wir waren aufgebrezelt. Ne? So bin ich hingegangen und hatte so dieses Empfinden, geh nicht vorbei, geh nicht an der vorbei. Und die saß auf dem Boden und ich bin zu ihr hin und habe dann, und ich komme so auf sie zu, da fängt sie schon an zu, mich anzuschreien, so nach dem Motto, sie darf sitzen, wo sie will und so in dieser Art. Ne?
Verteidigen.
Ja, und ich bin dann in die Hocke gegangen mit meinen schicken Absatzschuhen, hab gefragt und hab so gesagt, darf ich sie umarmen? Und da war erstmal Totenstille. So also so ein Schockmoment. Ja. Dann hat die sich begeistert umarmen lassen. Ich war sprachlos selber. Ich bin nicht so selten sprachlos, aber da war ich's. Ne? Die hat sich richtig gerne umarmen lassen. Und dann kam der Bus und hat da schon gewartet, will schon anfahren und die löst sich nicht von mir, obwohl sie weiß, der Bus ist jetzt fährt, ja. Ne, muss jetzt. Und irgendwann siehst du schon so widerwillig und dann ist die dem hinterher und ist dann eingestiegen und sie ist weitergefahren. Ich, also mein Bus und ich bin dann, und da habe ich nur gedacht, was war das jetzt? Das war irgendwie so eine Sternstunde,
ja, das,
dass man
der Stimme Gottes gehört und hat gesagt, okay, ich gehe an der nicht vorbei und ich sehe
die hat es gebraucht, ne? Und das siehst du aber so nicht. Besonders wenn jemand so aggressiv rüberkommt. Nimmst du es ja nicht wahr. Und viele Menschen sind deswegen aggressiv, weil sie, ich sage immer, unterzuckert, wenn man zu ungeliebt ist.
Da sind bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt, ja. Und sie gehen in eine, ja, Überkompensation.
Genau. Ja, wem sage ich das? Ne? Dir als Psychologin.
Aber ich finde es total schön zu sagen, wenn ich aber den Blick dafür habe und dieser Blick, der kommt nicht von ungefähr. Und immer wieder sich neu das bewusst zu machen, zu sagen, auch das ist ja etwas, wo wir uns verändern lassen müssen oder dürfen, da einen Blick für zu haben. Ne? Oder ich kann halt eben in meiner Glocke bleiben.
Das ist es, die Glocke. Das hat jetzt vor kurzem eine junge Frau aus unserer Gemeinde gesagt. Wir sind so sehr in unserer Blase. In unserer Blase. Und wir müssen da raus. Das ist genau der Punkt. Wir leben so. Also wenn man so seine Kontakte hat, bei uns ist alles, wir sind so aufgehoben, wenn einer stirbt, Beerdigung wird von jemandem organisiert, wenn jemand ein Problem hat, kannst du dich melden und um Hilfe fragen, so, es ist alles so, ich sag jetzt mal, behütet, bei uns gibt es auch Bereiche, die nicht so gut laufen, aber insgesamt, man hat so ein soziales Netzwerk, so, und so geht es eben nicht jedem. Ich habe teilweise Kontakt zu Leuten, die haben in einem ganzen Jahr 2 Besuche gehabt. So viel zum Thema soziales Netzwerk.
Sagen, das eine ist ja erstmal eine schöne Rückmeldung zu sagen, Gemeinde ist ein Ort, wo idealerweise die Nöten auch der Bruder und der Schwester gesehen werden. Und das ist schon mal schön, zu sagen, idealerweise wird es darüber hinausgehen. Zu sagen, die Zuwendung, das Licht, das Wirken bleibt nicht nur in der Gemeinde, sondern darüber hinaus. Ja, zu sagen, dass wir dazu ermutigt sind, Zeugen zu sein. Das heißt ja auch in 1. Petrus, wir werden dazu berufen, quasi Rechenschaft manchmal abzulegen, ja, und zu sagen, wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und auch passiert es zumindest mir auch ganz häufig, dass ich das eher unter Scheffel stelle. Oder eben so hier, da ganz leise. So. Aber was würde es eigentlich bedeuten, wenn ich ganz offen loslasse, wie du es beschrieben hast, so die Komfortzone verlasse? Ne? Wenn ich loslasse und einfach Gott wirken lasse und sage, okay, dann hier bin ich, sende mich. Und was würde dann passieren?
Ja, Erstaunliches. Wobei ich dazu sagen muss, es muss niemand auf meine Art seinen Glauben leben. Ne? Mein Mann ist auch sehr schweigsam so in Bezug auf solche Themen. Ne? Mhm. Der könnte jetzt nicht hingehen und an der Tankstelle sagen,
Jesus liebt dich.
Ja, so, ich könnte das. Wenn ich will, dann mache ich das. So, fertig. Ich sage, Jesus, wem soll ich was sagen? Ne? Mhm. So in der Art. Und trotzdem, unser Leben schreit viel lauter als alles, was du sagen kannst. Und deswegen meine ich auch gerade, dann soll es Liebe schreien. Mhm. Liebe. Und nicht, dass ich die und die Sachen trage und so aussehe und das einhalte, dass man uns wirklich an der Liebe erkennt. Mhm. Wobei ich leider zugeben muss, ich bin noch nicht fertig. Nicht, dass das hier missverstanden wird. Ich glaube, ich bin auf einem Weg.
Wir dürfen alle wissen, dass wir im Prozess sind. Ja. Das ist schon fromm heißt, ne? So im Heiligungsprozess.
Ja, ja.
Aber dass du ganz schön viel erlebt hast. Und ich finde das ein schönes Abschlusswort, nochmal so abzurunden. Und zu sagen, ich möchte, dass mein Leben ein Zeugnis ist. Und im Letzten soll es ganz, ganz, ganz groß von der Liebe Gottes erzählen und die Liebe nach außen meinem Gegenüber in ihm wirksam werden zu lassen.
Das ist so mein großer Traum. Wenn ich sterben werde ich auf alle Fälle, nicht sollte.
Denn Jesus kommt vorher wieder, ne?
Dass Menschen dann sagen werden an meinem Grab, sie hat geliebt, zum Beispiel. Mhm. Geliebt.
Dass das dein Zeugnis ist.
Ja. Da.
Vielen, vielen Dank, Irene, dass du da warst. Gerne. Dass du uns ein bisschen von deinem Glaubensleben da uns hast teilhaben lassen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer sich daraus mitnehmen konnte, sich entweder wiedergefunden hat oder ermutigt wird, vielleicht mit Gott in den einen oder anderen Prozess zu gehen und sich verändern zu lassen und zu überlegen, wovon soll mein Leben zeugen am Ende des Tages.
Danke, dass ich kommen durfte.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und Gottes Segen an die Zuhörer.